Du hörst eine Predigt der EFG Miltenberg.
Ich darf jetzt mit unserer aktuellen Predigtreihe weitermachen. Ich habe es schon gesagt, unsere Predigtreihe heißt Kreiszieher. Bei der Vorbereitung zu dieser Predigtreihe wurden wir inspiriert von dem Buch, das da vorne steht. Kann ich jedem ans Herz legen, es ist wirklich ein tolles Buch. Das Buch und auch die Predigtreihe basiert auf einer Geschichte aus dem Talmud. Das hat der Andi letzte Woche schon erwähnt. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Der Talmud unter anderem ist übrigens eines der wichtigsten Schriften im Judentum. In diesem Buch finden sich nicht Gesetzestexte, so wie jetzt in der Tora, also was wir unter dem Alten Testament oder den fünf Büchern Mose kennen, sondern in diesem Buch, das ist quasi, wenn man hier die Gesetzesbücher hat, dann hat man auf der anderen Seite den Talmud. Das ist praktische Erklärung zu diesen Gesetzesbüchern. Also da steht drin, wie die Leute das damals verstanden haben, diese ganzen Gesetze, und wie sie sie in die Praxis umgesetzt haben. Mittendrin zwischen diesen ganzen Erklärungen finden wir auch die Geschichte vom Honi. Die Geschichten aus dem Talmud sind natürlich nicht gleichzusetzen mit denen aus der Bibel für uns als Christen, aber die Überlieferungen aus den antiken Geschichtsbüchern sind ziemlich gut, und deswegen kann man schon davon ausgehen, dass diese Geschichte, so wie sie da steht, eben auch so stattgefunden haben kann. Wir befinden uns ungefähr im ersten Jahrhundert vor Christus. Das bedeutet, wir sind irgendwo zwischen dem letzten Buch im Alten Testament Maleachi, also einem bekannten Propheten, und dem Neuen Testament, also irgendwo dazwischen. Maleachi war der letzte Prophet, der schriftlich erfasst wurde, und seitdem waren ungefähr 400 Jahre vergangen, seitdem dieser Prophet eben rumgewandert ist und Leuten von Gott erzählt hat. Und aufgrund dessen, dieser Begebenheit, gehe ich einfach stark davon aus, dass die Menschen damals Wunder und so die Begegnungen mit Gott wirklich nur noch vom Hörensagen kannten. Ja, die Geschichte ist folgende, dass eben kein Regen gefallen ist über eine sehr lange Zeit und die Menschen einfach total verzweifelt waren. Und in ihrer ganzen Verzweiflung sind sie eben zum Honi gegangen und haben ihn eben darum gebeten, dass er für Regen betet. Honi war bekannt dafür, dass er diesen Gott irgendwie persönlich kannte und dass er tatsächlich noch an Wunder glaubte. Und aufgrund dessen sind die Menschen zu ihm gegangen und haben ihn eben um Hilfe gebeten. Ich glaube, so eine Situation, die ist gar nicht so weit hergeholt, auch wenn sie schon sehr alt ist, aber ich glaube, dass sie auch brandaktuell in unsere Situation jetzt passt. Weil ich glaube, dass wir öfter mal in Situationen oder in Problemen stecken, wo wir wirklich meinen, okay, da geht nichts vorwärts, da geht nichts rückwärts, irgendwie kommen wir nicht voran. Und manchmal sind vielleicht Situationen lebensbedrohlich oder vielleicht hängt sogar unsere Existenz an irgendeiner Situation, die uns wirklich verzweifeln lässt. Und wir haben das Gefühl, wann haben wir das letzte Mal was von Gott gehört? Ja, wir fühlen uns irgendwie so gefühlte 400 Jahre von ihm entfernt und haben keine Ahnung, hört er mich überhaupt, wenn ich mit ihm rede? Und wo bleiben wirklich die Wunder, die er uns versprochen hat oder von denen wir in der Bibel lesen? Zu der Zeit von Honi war es so, dass es, wie ich schon erwähnt habe, da nicht im Talmud direkt, sondern eben in der Tora gab es unendlich viele Gesetze, die Menschen einzuhalten hatten sozusagen. Es gab sogar Zeiten, in denen sie fasten sollten für Regen. Wie und wann sie das genau machen sollten, war da beschrieben. Und es war auch beschrieben, wann sie wieder genau aufhören sollten mit dem Fasten, wann quasi wieder genug ist. Und ich glaube, dass sie diese ganzen Schriften extrem gut kannten und dass sie das alles schon durchgearbeitet hatten, dass sie ihre religiösen Möglichkeiten quasi bis aufs Maximum ausgeschöpft hatten. Und jetzt wussten sie nicht weiter und gingen eben zu diesem Honi. Honi wohnte außerhalb der Stadt und die Menschen kamen also zu ihm, standen dann quasi alle vor ihm. Und dann können wir diesen Teil der Geschichte jetzt lesen. Es geschah, dass sie, also die Leute, zu Honi, dem Kreiszieher, sagten, bete, dass Regen herabkommt. Da sagte er zu ihnen, geht hinaus und bringt die Passaöfen hinein ins Haus, damit sie nicht zerweichen. So, da möchte ich gerne kurz was dazu erklären. Die Passaöfen, muss man sich so vorstellen, die Passaöfen standen, das waren so riesengroße Klötze aus Lehm, die bei jedem da so vor der Tür standen. Und da drinnen wurden die koscheren, also die religiös reinen Brote gebacken für die Feste damals der Juden. Und ja, der Honi hat quasi das ganze Volk vor sich stehen und er sagt denen erstmal, ihr geht jetzt nach Hause und tragt diese riesengroßen Öfen rein, weil ich werde gleich beten und dann wird es so dermaßen regnen, dass euch sonst die Öfen kaputt gehen. Ja. Also als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, okay, ganz schön selbstbewusst der Typ, ja. Es hat eine ganze Weile nicht geregnet und in Jerusalem ist es ja gang und gäbe, dass da eigentlich kaum Regen fällt das ganze Jahr über. Und ich dachte, dass der ganz schön vorlaut ist und ganz schön, ja, eigentlich sicher, ja. Er wusste, dass wenn er jetzt betet, war er sich ziemlich sicher, dass da jetzt was passieren wird. Wir lesen die Geschichte mal weiter. Er betete, aber es kam kein Regen. Okay. Also ich möchte nicht wissen, wie sich Honi in dem Moment gefühlt hat. Ja, das ganze Volk steht vor ihm, ist voller Hoffnung und er macht hier voll einen auf dicken Macker und sagt, tragt mal die Öfen rein, weil ich bete jetzt und dann kommt so richtig der Regen. Und ja, er hat gebetet und es kam eben kein Regen. Ja. Manche Leute haben sich wahrscheinlich gedacht, ja, war ja irgendwie klar, aber jetzt haben wir unsere Öfen reingetragen, was passiert jetzt weiter? Was Honi dann machte, das ist wirklich das, was unserer Predigtreihe den Namen gegeben hat. Honi hat wahrscheinlich nicht wie ich jetzt hier mit der Kreide, aber er hat einen Stock genommen und hat um sich herum einen Kreis gemacht. So in etwa. Ich schätze mal, er hat es mit dem Stock gemacht, weil der Boden aus Sand war und hat diesen Kreis eben um sich herum gezogen. Und was er dann sagte, das ist echt legendär. Herr des Universums, ich schwöre vor deinem großen Namen, dass ich nicht aus diesem Kreis weichen werde, bis du deinen Kindern Barmherzigkeit erwiesen hast. Das heißt also, der Honi, der eben schon gebetet hatte, wo nichts passierte, hat diesen Kreis eben um sich rumgezogen, steht da bei schätzungsweise so 30 bis 40 Grad und ohne Essen und Trinken. Ich meine, da kann man sich ausrechnen, wie lange das gut geht ohne Regen. Er steht da wirklich, er nimmt in Kauf, nicht nur sich zu blamieren, sondern er nimmt auch in Kauf, da wirklich zu sterben, auch in diesem Kreis. Er war sich bewusst, ich bleibe da jetzt stehen, bis eintrifft, worum ich Gott gebeten habe. Also das war ein unglaubliches Vertrauen, das er da in Gott gesetzt hat. Wir können dann weiterlesen, dass tatsächlich Regen kommt. Ich glaube, ich wäre in seiner Situation unglaublich froh gewesen, wenn nur 2, 3 Tropfen Wasser vom Himmel überhaupt gefallen wären. Honi macht das, schreibt es echt noch auf die Spitze. Es kommt nämlich der Regen und dann reklamiert und sagt, nee, nicht um so einen Regen habe ich dich gebeten, ich hätte gern anderen Regen, da war er erst zu stark und dann war er zu schwach und irgendwann war es dann genau so, wie er sich das vorgestellt hat. Also er hat nicht locker gelassen, ja, er war wirklich unglaublich, ist er da dran geblieben und hat auf das bestanden, worum er Gott wirklich gebeten hat. Er war da ganz konkret und hat das auch eingefordert. Die Geschichte zeigt uns einfach, dass wir sinnbildlich wirklich um unsere Anliegen Kreise ziehen dürfen. Dass wir nicht zu früh aufgeben sollen, dass wir uns aber auch nicht mit weniger zufrieden geben sollen, als Gott uns wirklich auch geben kann. Ich habe mich so beim Lesen in Honis Situation reinversetzt und ich habe mir gedacht, ich glaube, ich hätte viel früher aufgegeben. Also ja, ich glaube, ich hätte mich vielleicht auch viel früher zufrieden gegeben. Ja? Wenn der Regen gekommen wäre, dann hätte ich vermutlich gesagt, okay, das reicht ja, ist ja das, worum ich dich gebeten habe. Und nach 1, 2 Mal beten, da, wenn da nichts passiert, dann wird es auch anfangen, peinlich zu werden. Ja? Ich bete und es passiert nichts, langsam wird es peinlich und es wird auch ziemlich anstrengend, wenn ich sage, ich bleibe dran. Und ich glaube, dass wir auch anfangen, solche heiligen Ausreden zu benutzen. Sowas wie, ja, ich habe ja gebetet, es passiert nichts, also soll es wohl nicht sein. Und ich glaube, wenn wir so eine Situation in den Alltag integrieren würden, dann würde keiner von uns so denken. Wenn ich jetzt die Doris sehe, die hier oben steht, die schon seit Jahren Gitarre spielt, ja, ich glaube, sie hätte nie so toll spielen können, wie sie es heute wieder gemacht hat, hätte sie damals die Gitarre in die Hand genommen, hätte 1, 2 Mal gespielt, hätte es vielleicht sogar noch mit Gebet verbunden und hätte gesagt, ja und Gott, ich spiele jetzt genau einen Tag und wenn ich es dann nicht kann, wie hier der Mega-Checker, dann höre ich eben auf damit. Und ich habe mir auch so gedacht mit meinen Fingernägeln, ich finde es immer so toll, die sind immer so schön gemacht und die Frau, die mir die immer so toll macht, ich glaube, die hat es auch schon tausende Male gemacht und ich glaube, die wäre auch nicht so toll da drin geworden in dem, was sie macht, hätte sie das einmal probiert und hätte dann danach aufgehört. Also wir würden in unserem Alltag, würden wir niemals mit so einer Art und Weise rangehen, wie wir oft ans Gebet rangehen. Als ich mit unserem dritten Kind schwanger war, da war es so, dass ich schon in der Schwangerschaft mich unglaublich auf das Stillen gefreut habe. Also ich bin da irgendwie schon von Anfang an, habe ich gedacht, boah, und dann wieder stillen und das ist einfach so schön, ja, du bist dem Kind so nah und das ist so eine ganz besondere Zeit zwischen Mama und Kind. Und ja, als unsere Kleine dann auf der Welt war, dann hat man natürlich immer anfangs Schwierigkeiten. Die Hebamme gibt einem auch meistens so ein paar Tage oder auch ein paar Wochen, bis das wirklich klappt. Aber so nach 1, 2 Wochen sollte es dann doch wirklich so gut klappen, dass man sagt, das Kind wird auch satt. Und bei uns war das nicht der Fall. Unsere Kleine wurde auch mit 5 Wochen so krank. Sie hat ein Virus bekommen, dass sie ins Krankenhaus musste mit mir über 10 Tage. Ja, ich habe also Milch abgepumpt und das stündlich, weil ich einfach zu wenig Milch hatte. Ich hatte so stündlich abgepumpt und hatte so um die 10 Milliliter Milch und hätte eigentlich so 100 gebraucht. Ich war da im Krankenhaus, dann kamen dann auch Ärzte immer mal wieder vorbei, haben nach der Kleinen geguckt und auch nach mir und nach der ganzen Situation und haben auch überhaupt keinen Druck auf mich aufgebaut oder sowas, haben gesagt, ja, umso mehr Stress ich habe, desto weniger Milch kommt und so, und haben dann aber gleichzeitig so Sätze gesagt wie, ja, ich würde ja mein Kind an der Brust verhungern lassen, und ja, das war extrem aufbauend. Und ja, ich war aber so... Ich war so davon überzeugt, Gott hat mir das schon so aufs Herz gelegt, schon in der Schwangerschaft, dass ich gesagt habe, ich lass nicht locker. Ich will dieses Kind einfach, ja, ich will es stillen, und ich habe mich die ganze Schwangerschaft über darauf gefreut und ich bleibe einfach dran. Ich habe in der Zeit, glaube ich, ich habe noch nie so viel geheult und gebetet und war so hartnäckig im Gebet wie in dieser Zeit. Es ist krass, weil nach 10 langen Wochen hat es endlich funktioniert. Ja. Nach 10 Wochen konnte ich tatsächlich einfach problemlos stillen. Und das habe ich dann auch noch 10 Monate lang gemacht. Und ich glaube, in diesen 10 Monaten war ich nie dankbarer. Jedes Mal, wenn ich mein Kind angelegt habe, habe ich Gott gelobt und gepriesen. Und das war wirklich Wahnsinn. Ja. Ich glaube, dass wenn wir zu früh aufgeben in einer Situation, dann erleben wir Gottes Wunder nicht. Von einer ähnlichen Begebenheit wie mit Honi lesen wir auch bei uns in der Bibel, in 1. Könige 18, wer es nachlesen möchte. Ich fasse das jetzt einfach mal ganz grob zusammen. Es war auch wieder so eine richtig krasse Hungersnot in Israel, weil schon 3 Jahre lang oder fast 3 Jahre lang kein Regen gefallen war. Und Elia bekam eine Zusage von Gott. Und der sagte eben, ich werde dem Volk jetzt Regen schenken. Du gehst jetzt dahin und erzählst denen, ich werde jetzt Regen schenken. So, also er erzählte denen, er wird Regen schenken, Gott wird Regen schenken, und ich setze mich jetzt hier hin und ich bete, bis der Regen kommt. Er hat dann angefangen zu beten und er saß da, und es wird beschrieben, wie er seinen Kopf zwischen die Beine nahm und dass er sich hingekniet hat vor Gott und dass er gebetet hat und dass er gar nicht geguckt hat, ob Regen kommt, sondern dass er immer seinen Diener geschickt hat. Der hat ihn geschickt, also es irgendwie, als hätte es ihn gar nicht so wirklich interessiert, kommt es jetzt oder kommt es nicht. Ich bleibe hier bei Gott und ich bete ihn an, egal was kommt. Und er hat ihn geschickt und er kam immer wieder zurück und hat gesagt, nö, da ist nichts, kein Wölkchen, gar nichts. Und das ist interessant, er hat ihn sechsmal hat er ihn wirklich geschickt und hat gesagt, geh und guck, ob Regen kommt. Und nach dem 7. Mal war das tatsächlich so. Beim 7. Mal ging der Diener und sagte, ja, da ist eine kleine Wolke und das kann ja gar nicht sein. Und tatsächlich, der Regen kam, so wie Gott es Elia versprochen hatte. Und jetzt stellen wir uns wahrscheinlich vor, wow, was für ein Glaubensheld. Ja? Zum einen war das vielleicht ein besonderer Mensch, dass Gott überhaupt mit so einem sprach, dass er ihm Versprechen gegeben hat und an die er sich dann auch gehalten hat. Zum anderen, was war Elia für ein krasser Typ, dass der so dran geblieben ist im Gebet, dass der dann nicht aufgegeben hat. Und da lesen wir in Jakobus 5,17, denn das Gebet eines Menschen, der nach Gottes Willen lebt, hat große Kraft. Elia war ein Mensch wie wir. Er betete inständig. Was hier ganz einfach steht, ist, dass der Elia kein besonderer Mensch war. Er war eigentlich ein Mensch wie du und wie ich. Was er aber für einen Unterschied hatte, er hat sich ausgestreckt nach Gottes Willen. Er wollte wissen, was ist Gottes Wille. Gottes Wille war, in dem Moment Regen zu schenken. Und es steht hier, er betete inständig. Also er blieb wirklich dran, ganz hartnäckig. In der Predigt letzte Woche vom Andi haben wir gehört, dass Großträumen extrem wichtig ist für uns. Dass wir uns einfach auch mal bewusst machen, was haben wir denn für Träume? Ja, was bedeutet genau das? Was ist Gottes Willen für mein Leben? Was hat er mir für Träume? Was hat er mir für Wünsche aufs Herz gelegt? Ich hätte jetzt auch sagen können, mit dem Stillen mit meiner Tochter, das ist so ein egoistischer Wunsch von mir. Aber ich war mir sicher, das ist wirklich ein Sprechen von Gott. Er hat mir das zugesagt und er schenkt mir das. Und ich bleibe da dran, bis ich es bekomme. Und ich bin motiviert geworden von der Predigt vom Andi, mir wirklich mal so eine Liste zu schreiben, einfach mal wieder zu kramen, so in meinem Herzen, was sind so eigentlich meine Wünsche, was sind so die Wünsche, Verheißungen, die Gott mir so aufs Herz gelegt hat. Ich habe mir da tatsächlich eine Liste erstellt und das möchte ich echt jedem von euch auch ans Herz legen. Und ich glaube, dass da auch gar nicht so extrem mega geistliche Sachen dabei sein müssen, sondern dass Gott uns einfach wirklich Wünsche aufs Herz legt, die ihm die Ehre geben, sobald sie erfüllt werden. Ja, ich habe da lustige Sachen draufstehen, meint da der eine oder andere vielleicht. Ich habe da zum Beispiel draufstehen, dass ich eine CD aufnehmen will mit meinem Lieblingskünstler. Und ich glaube nicht, dass das unmöglich ist, weil ich einfach glaube, dass ich diesen Wunsch habe und dass Gott es möglich machen kann. Und ich ziehe da ganz selbstbewusst meinen Kreis drum. Ich habe aber auch auf dem Herzen ganz extrem, wenn ich unser Musikteam sehe, dass es wächst. Und dass Menschen hierher kommen, weil sie wissen, dass wir ein gesalbtes Team sind und weil sie hierher gezogen werden, um Gott zu erleben. Das ist auch so eine Sache, wo ich sage, das habe ich einfach auf dem Herzen und ich glaube das einfach so extrem fest. Und ich glaube, dass wir mit Gott ganz große Träume haben dürfen. Ich bin Mama von 3 Kindern und wenn ich jetzt meine Kleine sehe, die jetzt mittlerweile schon 3 ist und gar nicht so verhungert, wenn sie sich vorstellt, sie will Prinzessin sein, dann würde ich echt alles möglich machen, was in meiner Macht steht, ihr diesen Traum zu erfüllen. Ja? Ich würde ihr ein Kleidchen kaufen, ich würde ihr die Fingernägel lackieren und ein Krönchen hier und Glitzer da. Und das Problem ist, dass meine Möglichkeiten wirklich extrem begrenzt sind. Und dass ich nicht so viel tun kann, wie es Gott bei uns tun kann. Weil Gottes Möglichkeiten sind ganz andere als unsere. Und unser Papa, der freut sich über Herausforderungen, die wir ihm geben. Und er freut sich auch über Geschenke, die er uns geben darf. Ich glaube, dass umso unmöglicher uns persönlich irgendwas scheint, desto größer ist das Wunder am Ende, das auch geschehen kann und das wir erleben dürfen mit Gott. Und umso größer ist auch die Ehre, die wir Gott am Ende geben werden für das Wunder, das wir erleben dürfen. Ich glaube, dass jetzt jeder hier in diesem Raum ist und auch die, die online die Predigt hören werden, dass jeder Einzelne irgendeine Sache kennt oder irgendeine Herausforderung in seinem Leben hat, wo er einfach sagt, das ist unmöglich. Unvorstellbar, dass sich da irgendwas ändert. Und ich glaube, dass genau das die Herausforderungen sind, die Gott uns wirklich zumutet und die wir mit seiner Kraft schaffen können. Und dass da eben kein Ende ist, weil seine Gaben unbegrenzt sind. Amen. Vielleicht gibt es aber auch so Sachen, wo du sagst, in dem Punkt habe ich schon völlig aufgegeben. Ich glaube da einfach nicht mehr dran, dass ich da was tun kann. Weil, ja, das ist so typisch, ne? Wir lesen so Wunder in der Bibel zum Beispiel. Da gibt es die Stelle, wo Blinde geheilt werden und Lahme werden geheilt und wow, da wachen sogar Tote auf. Und wir freuen uns über die Wunder, die da geschehen. Was wir uns aber eigentlich keine Gedanken machen, ist, dass ja vorher ein Problem da war, das gelöst werden wollte. Und es gab sogar bei dem Lahmen beispielsweise, der war von Geburt auf an, war der lahm. Das heißt, er ist jahrelang, hat der auf seine Chance gewartet, ja, hat er auf sein Wunder gewartet, hat er vielleicht dafür gebetet. Ich glaube, dass jeder Einzelne von denen, der da auf sein Wunder gewartet hat, dass jeder Einzelne von denen das Gefühl von Hoffnungslosigkeit gekannt hat und auch das Gefühl von Ohnmacht, weil du deinen Problemen ausgesetzt bist. Und ich glaube auch, dass keiner von uns solche Ohnmachtsgefühle oder solche Hilflosigkeit haben möchte. Und das ist auch total menschlich. Aber dort, wo so eine Ohnmachtserfahrung einfach auf Gottes Allmacht trifft, da entsteht eine Atmosphäre, die Wunder möglich macht. In der Bibel lesen wir immer wieder von Geschichten, wo Gott wirklich total unorthodoxe Wege wählt und Situationen, wo mir einfach schon vorher denken, das klappt doch nie im Leben. Ey, wie stellt er sich das vor? Das never ever klappt das. Und da gibt es zum Beispiel diese Geschichte von Jericho. Wir sehen jetzt gleich mal ein Bild von Jericho. Jericho galt damals als wirklich das Symbol für militärische Überlegenheit und Macht. Ja, die hatten eine Außenmauer, dann hatten sie noch eine Innenmauer. Die Mauern waren teilweise 9 Meter hoch und 7 Meter breit. Die Soldaten, die oben auf den Wachtürmen standen, die konnten wirklich kilometerweit, konnten die gucken und konnten sehen, wenn da schon ein Feind kommt. Also diese Stadt, die galt wirklich im ganzen Land, galt die einfach als unüberwindbar, uneinnehmbar. Und Josua, der Anführer Israels, bekam von Gott ein Versprechen. Das Land, das ihr betretet, gehört euch. Ich werde mit dir sein, ich werde dich nicht aufgeben oder verlassen. So, also genau diese Stadt hat Gott ihnen versprochen. Also dieses Versprechen machte die Mauern jetzt in erster Linie mal nicht kleiner, aber ich glaube, dass er extrem viel Mut aufgebaut hat durch dieses Versprechen. Jetzt kam der folgende Auftrag, wie sie da vorgehen sollten. Einmal am Tag sollte er eine Runde um Jericho laufen und das für 6 Tage lang. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Du kriegst was versprochen von Gott Und dann kriegst du einen total absurden Tipp, wie du das einnehmen sollst. Also man muss sich mal überlegen, dass Josua ein absolut brillanter Militärstratege war. Und das heißt, er konnte wirklich was. Ja? Der hatte schon andere Städte eingenommen. Der verstand wirklich was von Landeinnahme. Und da waren auch jede Menge Männer bei ihm, die auf Kampfbefehle warteten, auf wirkliche Kampfbefehle. Ja, und dann sowas. Josua steht da und sagt, ja, lauft mal da außen rum. Aber er klammerte sich wirklich an diesem Versprechen fest und er vertraute Gott, dass das, was da passiert, dass das wirklich so sein soll. Das Problem war halt eben, dass Josua nicht alleine unterwegs war, sondern dass da die Frauen dabei waren und die Kinder und dass da jeder wahrscheinlich noch seinen Hund und seinen Huhn dabei hatte. Und sie laufen da wirklich Runde um Runde, laufen sie um Jericho und es passiert einfach nichts. Ein weiterer Auftrag war, dass sie auch in dieser ganzen Zeit, in der sie da außen rumlaufen, nicht sprechen sollten. Ich glaube, dass die extremes Kopfkino in der Zeit hatten. Stell mal vor, du läufst da außen rum und denkst dir, was soll denn dieser ganze Zirkus hier überhaupt? Ich laufe um die Stadt, was soll denn da passieren? Und das bringt doch alles nichts. Und jetzt laufen wir schon die 6. Runde und es ist immer noch nichts passiert. Ja, was soll auch passieren? Spinnt dieser Josua eigentlich? Und sie laufen aber weiter und weiter und am 7. Tag passiert wirklich das Wunder, das Gott ihnen versprochen hat. Und diese Mauern, wie auch immer, sind einfach eingefallen. Und das, was wirklich unmöglich war, ist tatsächlich passiert, weil sie sich an das gehalten haben, was Gott ihnen zugesagt hat. Ich glaube, wenn wir in Situationen sind, die menschlich betrachtet einfach eine totale Sackgasse sind und wir aber Gott trotzdem vertrauen und dass wir Gott vertrauen, dass er alles ändern kann und neu machen kann, dann werden wir erleben, wie Gott uns Wunder schenkt. Genau wie in der Erzählung von Elia vorhin sehen wir hier die Zahlen 6 und 7. Ich finde es immer interessant, weil wenn solche Details in der Bibel genannt sind, dann bedeuten die meistens irgendwas. Und die 6 steht tatsächlich für das Menschliche, ja, für die begrenzte Vorstellungskraft, die wir haben, für unsere Möglichkeiten, die ja auch sehr begrenzt sind. Und die 7, wer kann sich's denken? Ja, die stehen wirklich für Gottes Möglichkeiten. Die stehen für das Göttliche, für die Allmacht Gottes. Das heißt, wir tun unseren Teil im Gehorsam und sehen dann Gottes Allmacht. Und ich will daraus jetzt kein neues Dogma machen irgendwie, hier wegen der 6 und wegen der 7. Du musst jetzt nicht hier 7-mal um deinen Ehemann laufen, in der Hoffnung, dass dann irgendwas viel besser wird oder so. Aber ich glaube, dass da wirklich, dass da was Wahres dahinter steckt, ja. Dass wir unseren Teil tun und dafür steht eben die 6. Und wenn Gott eingreift, dann passieren wirklich Sachen, die wir uns überhaupt nicht vorstellen können. Und geben wir zu früh auf, erleben wir einfach Gottes Wunder nicht. An Gottes Zusagen für heute hat sich überhaupt nichts verändert. Und wir können uns immer aussuchen, ob wir auf Gott schauen oder ob wir auf das Problem schauen. Vielleicht trauen wir uns tatsächlich einmal zu beten, vielleicht trauen wir uns auch zweimal zu beten. Ja, wir sollten in jeder Situation, sollten wir wirklich auf Gott schauen. Wir sollten unseren Blick nicht abwenden von Gott. Denn wenn wir zweimal, dreimal beten und dann unseren Blick abwenden, dann passiert Folgendes, dass es wirklich wie in Jericho ist, dass sich da wie so eine Mauer zwischen uns stellt und wir unseren Blick auf die Probleme setzen, statt auf Gott. Und das ist genau das, was er nicht will. Wir müssen aufhören, in Situationen, die uns unmöglich vorstellen, einen Punkt zu machen, wo Gott einfach nur ein Komma gesetzt hat. Amen. Wir dürfen nicht zulassen, dass schlechte Ereignisse, Erfahrungen oder Meinungen anderer Leute uns von der Allmacht Gottes trennen. Gott ist für uns in jeder Situation. Und umso mehr wir uns dessen bewusst sind, wie allmächtig Gott wirklich ist, ich glaube, desto größer werden auch unsere Gebete. In unserer Gesellschaft heute ist es ja so, dass immer alles schnell gehen muss. Wir sind so die Generation Schnellrestaurant. Und ich liebe das manchmal auch, einfach nicht kochen zu müssen und stundenlang in der Küche zu stehen. Aber da gibt es so einen Spruch, da geht der Sohn zum Papa und sagt, Papa, warum heißt denn das eigentlich Fast Food? Und da sagt der Papa, weil es fast Essen ist. Der dauert ein bisschen. Unser Glaube, finde ich, ist manchmal auch so. Ja? Das ist so ein Fast-Glaube oder das ist Fast-Glaube. Entweder geht es schnell oder ja, wir brauchen das nicht. Das dauert uns zu lange. Und ich möchte dich jetzt ganz konkret ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, dass du dein konkretes Jericho definierst. Was dein Jericho sozusagen ist. Vielleicht ist es gerade Krankheit in deinem Leben, vielleicht körperlich oder sogar psychisch. Vielleicht haben Ärzte in deinem Leben gesagt, du hast eine Krankheit, die ist einfach unheilbar, mit der musst du dein ganzes Leben lang leben. Vielleicht wirst du daran sogar sterben. Vielleicht ist es ein Partner, auf den du wartest. Vielleicht ist es sogar eine kaputte Beziehung oder ein Familienmitglied, von dem du dich distanziert hast auf irgendwelchen Gründen. Vielleicht ist es aber auch eine kaputte Ehe, wo einfach Versöhnung nötig ist, wo du sagst, hey, wir haben es voll an die Wand gefahren und wir glauben nicht mehr daran, dass da irgendwas passieren kann. Aber ich möchte, dass du diesen konkreten Fall in deinem Leben, dass du das wirklich definierst und dass du dir auch anfängst, so eine Liste zu machen mit deinen Träumen und mit deinen Wünschen, aber auch mit den Dingen, die dich persönlich überfordern, wo du einfach sagst, da bin ich überfordert. Vielleicht ist dein Jericho auch ein unerfüllter Kinderwunsch oder vielleicht bist du sogar selbst Jericho. Wenn man sich das so vorstellt, dass diese Mauern, die du um dich herum gebaut hast, dass dich das schützen soll vor Menschen, vielleicht aber auch vor Gott, weil du Verletzungen erlebt hast. Und wisst ihr, Wunder sind für Gott überhaupt kein Problem. Egal wie groß das Wunder ist, das macht er mit einem Fingerschnippen. Die größere Herausforderung dabei ist, dass es Gott immer um Beziehung geht. In dieser Situation, in der wir stecken, in der wir beten sollen und in der wir beten wollen, weil Gott uns was zugesagt hat und wir in unserem Kreis stehen und beten für diese eine Situation, da geht es Gott immer nur um Beziehung mit uns. Es geht ihm darum, unser Herz zu verändern. Und ich glaube, wenn wir lernen, in jeder Situation, die uns total ausweglos erscheint, wenn wir lernen, in so einer Situation auf Gott zu vertrauen, dann werden wir absolut belohnt. Ich möchte euch wirklich ganz konkret ans Herz legen, macht euch einfach so eine Liste, weil es ist oft vergessen wir diese Träume, die wir wirklich in uns stecken haben. Wir verdrängen sie, weil wir denken, naja, das bin ja nur ich und das habe ich mir überlegt und so wichtig ist es ja auch nicht. Aber ich glaube, dass Gott wirklich will, dass wir an unseren Träumen festhalten und dass wir uns auch darauf verlassen, dass Dinge, die total unmöglich erscheinen, dass Gott die wiederherstellen kann. Es gibt diese Begebenheit, wo Jesus vor zwei Blinden steht und er sie fragt, was wollt ihr von mir? Und wir denken uns vielleicht, ist es nicht vielleicht offensichtlich? Aber er fragt sie, was wollt ihr von mir? Und ich glaube nicht, dass Jesus gefragt hat, weil er nicht wusste, dass sie geheilt werden wollten, sondern weil es ihm darum ging, dass diese Blinden sich Gedanken machen, was will ich überhaupt? Ja, was ist mein Herzensanliegen und was möchte ich überhaupt von Gott? Ein letzter kurzer Gedanke noch. Wenn ich wirklich glaube, dass der beste Weg nach Frankfurt zu fahren eine Autobahn ist, weil es besonders schnell ist und weil es besonders komfortabel ist. Ja? Ich dann aber selbst, und ich dir das dann erzähle und sage, wie toll es ist, über die Autobahn zu fahren, ich dann aber selbst jedes Mal selbst über die Landstraße fahre und diese ganzen Käfer abklapper, dann ist es einfach nur irgendein Satz gewesen, den ich zu dir gesagt habe. Und ich glaube, dass es im Glauben genau dasselbe ist. Wenn ich kann rumschreien, ich bin Christ, ich bin Christ. Ich kann so ein tolles T-Shirt tragen, wie ich es heute mache. Ich kann mir sogar die tollsten Sprüche tätowieren lassen. Ja, wie toll ich meinen Gott finde. Aber wenn das nur Worte sind, wenn das einfach nur Worte sind, die ich nicht ernst meine und nicht in mein Leben umsetze, dann haben die überhaupt keine Kraft. Es gibt manchmal so Situationen, da stehe ich hier oben, egal ob im Lobpreis oder in der Predigt, da will ich einfach jeden Einzelnen hier durchschütteln, weil ich ihm einfach nur sagen will, habt ihr vergessen, wie allmächtig unser Gott ist? Ja, es gibt keine Situation, keine einzelne Situation jetzt in deinem oder in meinem Leben, die unmöglich ist für unseren Gott. Egal was es ist, egal was die Menschen sagen, egal wie die Prognosen sind, ja, unser Gott hat alles in der Hand. Und ich möchte euch jetzt bitten, dass ihr mit mir betet und dass wir Gott einfach nochmal konkret um unsere Anliegen bitten. Setzt euer ganz persönliches Jericho da ein und betet einfach mit. Gott, ich danke dir dafür, dass du wirklich allmächtig bist und dass du unsere Gedanken sprengst und dass du uns große Wunder erleben lässt, dort, wo wir dir einfach alles abgeben. Gott, unsere Möglichkeiten, unsere Fähigkeiten sind so dermaßen begrenzt. Und auch da, wo wir uns so toll und so schlau finden, selbst da ist es so, dass unsere Fähigkeiten irgendwo aufhören. Und ich danke dir, Gott, dass du allmächtig bist und ich danke dir dafür, dass du jetzt jeden Einzelnen hier siehst und jedem Einzelnen auch ins Herz sprichst, dass du ihm sagst, guck mal, hier habe ich dir Träume geschenkt. Nimm das doch wieder in Anspruch. Das sind nicht nur deine Gedanken, das sind meine Gedanken, die ich in dein Herz gelegt habe, weil ich dich so sehr liebe. Und du darfst dir einen Kreis ziehen um dich herum und du darfst darauf bestehen, dass es deins ist. Wir dürfen dieses Land einnehmen. Du darfst diesen Traum, darfst du für dich behalten. Und auch wenn du jetzt diesen Jesus, diesen Gott, von dem ich heute erzählt habe, noch nicht kennst, dann möchte ich dich dazu einladen, dass du dein ganzes Herz und dein Leben in seine Hände gibst. Ich lade dich ein, vertrau diesem Gott, denn er ist wirklich vertrauenswürdig. Ich habe vor 6 Jahren habe ich diese Entscheidung getroffen, diesem Gott alles zu geben. Und ich habe es noch keinen einzelnen Tag bereut. Ich habe ihm schon viel abgegeben und ich habe schon häufig das Gefühl gehabt, okay, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu viel, was ich ihm abgegeben habe, aber es kam immer wieder zurück. Der Segen, der kommt immer wieder zurück. Das, was wir ihm Vertrauen abgeben, das schenkt er uns 1000-fach zurück.
EFG Miltenberg. Kirche ist Bewegung.